Tatort Pflege.
Guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Und heute haben wir eine wunderschöne Folge. Hier spricht Liane Fischer, Medizinpädagogin und Gesundheits- und Krankenpflegerin und eine altbekannte Gästin, sehr beliebte Gästin und auch eine uralte Kollegin von mir ist heute wieder mal zu Gast, nämlich Judith Seeb.
Dankeschön für die Blumen. Hallo, mein Name ist Judith Seeb.
Allseits bekannt, brauchst du dich nicht mehr vorstellen, gleich rein ins Zimmer, ins Thema, zack, zack, zack. Und zwar heute die Sucht.
Ja.
Bist süchtig nach Podcast.
Ja, süchtig nach Podcast, süchtig nach Süßigkeiten, jetzt gerade bei den Temperaturen Eis. Sicherlich aber, wenn man viele Süchte mal miteinander vergleicht und sich mal genauer anguckt, was Sucht überhaupt ist, sicherlich das kleinere Problem.
Oh ja, und zwar die Sucht an sich bedeutet ja, es ist ein Zustand von zwanghaftem, wiederholtem Konsum von, es kann Substanzen sein, muss aber nicht. Es gibt auch nicht substanzgebundenes Suchtverhalten und es hat, dieses Verhalten hat halt oft negative Konsequenzen. Und häufig reden wir, wenn wir von Sucht reden, halt wirklich von Drogen- oder Alkoholsucht. Es gibt aber auch eine Nikotinsucht und viele andere, sowie Aktivitäten wie Glücksspiel, Computerspiel und ähnliches. Und es ist halt immer ein starkes Verlangen, dass man das wieder machen muss, wiederholen muss, dass man einen Verlust der Kontrolle hat, wie oft und wie lange man das macht. Und man hat auch Entzugserscheinungen, wenn man es nicht mehr macht. Und bis hin zu nicht schlafen können, unruhig sein, Panikattacken oder ähnliches. Also richtige Entzugserscheinungen. Und es hat halt wirklich psychische, seelische und soziale Einschränkungen, also dass man sich zurückzieht aus dem sozialen Umfeld, dass man sich körperlich müde und abgeschlagen fühlt, sowie dass man sich psychisch auch nicht gesund fühlt.
Ja, aber Liane, jetzt habe ich hier meine Süchte offengelegt.
Ach du je.
Bist du denn süchtig?
Nach Schokowein?
Oh.
Nein.
Alkoholsucht?
Nein. Ab und zu mal, es wird keine richtige Sucht sagen, aber ja, zum Beispiel bin ich Raucher.
Ja.
Das ist eindeutig eine Sucht, würde ich sagen.
Eindeutig. Hast du schon mal versucht aufzuhören?
Ja, aber nicht immer so gut erfolgreich.
Ah, siehst du? Da sind dann also schon, du bist rückfällig geworden.
Ja.
Auch sowas, was ja nicht ganz untypisch ist für Suchtverhalten und Suchtentwicklung, dass man natürlich immer einen guten Vorsatz hat und ja auch weiß, dass es nicht gut ist, aber dann setzen die Entzugssymptomatiken ein und dann bricht man vielleicht doch wieder ein und konsumiert eben weiter.
Genau, und Rauchgesundheit wird auch oft mit in der Ausbildung sogar unterrichtet, weil laut neuesten Statistiken raucht jede dritte Pflegekraft. Krass, oder?
Ja. Aber ich habe auch mal was gelesen, dass es eigentlich mit den Generationen, die natürlich so jetzt mittlerweile auch nochmal ganz anders sensibilisiert sind für das Thema Rauchen, auch allgemein nicht nur in der Pflege, sondern auch in der Bevölkerung eigentlich weniger wird.
Genau. Ja, es sind ja auch teurer geworden. Wir haben die Aufdrucke auf den Verpackungen. Man darf keine Werbung mehr so dafür machen. Und auch die Aufklärung über die Spätfolgen sind ja besser. Trotzdem müsste ich eigentlich mal aufhören.
Ja, und ganz wichtig an alle, die ja immer daran interessiert sind, dass sie lange, lange jung und hübsch aussehen. Rauchen macht alt. Nicht nur krank, sondern es macht alt.
Okay.
Ich möchte jetzt nicht dazu überleiten, ja, hier, aber ja, definitiv. Also die Haut.
Du wolltest überleiten, dass meine Haut
Nein. Aber wenn man natürlich auch auf seine Schönheit und sein Aussehen bedacht ist, dann sollte man sich schon vielleicht überlegen, ob man dann das Rauchen auch mal bleiben lässt.
Ja, das andere ist ja viel schlimmer eigentlich.
Sagt die Teilzeitraucherin. Also ich muss ja sagen, wenn es mal ein nettes Essen gibt oder vielleicht auch mal ein Glas Alkohol, dann rauche ich ja auch ganz gerne mal eine.
Oder du sitzt bei mir und dann willst du auch eine haben. Ja.
Ja, und dann schmeckt sie auch. Aber, und dazu kommt, bei Sucht geht es ja auch immer darum, was macht mein Suchtzentrum, also wie aktiv oder wie stark wird das aktiviert. Zum Thema Rauchen scheint mein Suchtzentrum nicht sehr aktiv und aktivierbar zu sein, denn wenn ich mir vorstelle, ich müsste zum Beispiel bei Wind und Wetter rausgehen, um dann eine zu rauchen, da hat mein Suchtzentrum keine Lust drauf. Deswegen bin ich so ein Gelegenheitsraucher. Macht es nicht besser, ist nicht hundertprozentig, aber...
Ja, genau. Und wie sind die beruflichen Erfahrungen, bevor wir noch ein bisschen Theorie Wissen vom Stapel lassen.
Meine beruflichen Erfahrungen zum Rauchen oder zum Thema Sucht?
Zum Thema Sucht.
Zum Thema Sucht kann ich natürlich an der Stelle wieder nicht umhin zu sagen, ich habe ja auf der Psychiatrie gearbeitet und habe auch auf der Suchtstation gearbeitet und da habe ich mit ganz, ganz vielen Vorurteilen aufgeräumt. Man hat ja häufig immer so ein Bild von einem Alkoholiker zum Beispiel im Kopf oder man hat ja häufig so ein Bild überhaupt von Sucht. Zum Thema Alkohol kann ich nur sagen, habe ich gelernt, den Alkoholiker, ja. Also dieses Bild, das gibt's nicht. Und Alkoholsucht, aber auch Sucht allgemein, trifft einfach alle Bevölkerungsschichten. Und wenn man immer am Anfang so sensibilisiert dafür ist, dass man den Alkoholiker oder den Süchtigen dann so erkennt und dass der dann irgendwann so diesen Status hat, so, oh, jetzt wird's aber dramatisch, jetzt müssen wir helfen. Auch da muss ich sagen, man sieht ja ganz vielen Leuten auch sehr, sehr lange nicht an, dass sie ein Suchtproblem haben, weil die natürlich auch ganz gut wissen, wie man sowas vielleicht auch vertuscht.
Bei mir mag, also weniger. Marginal. Habe ja lange eher auf der Neurologie gearbeitet und natürlich auch da Patienten, die rauchen, so selbst noch nach einem Schlaganfall, also Rauchsucht oder Nikotinabusus ist ja schon sehr häufig.
Viel Kopf-CA.
Genau, auch unter Kollegen gibt es schon echt auch viele Raucher. Kann ich jetzt nicht sagen, dass so in jedem Stationsteam, wo ich gearbeitet habe, gab es irgendjemanden, der geraucht hat. Ansonsten war ich in der Lehre mal auch, war auch sehr geil mit 18 auf einer Drogenentzugsstation. Der Psychiatrie-Pflichteinsatz. Hab mich auf alle Fälle geheilt, sodass ich keine dieser Drogen, die illegal sind, jemals ausprobieren wollte, weil ich damals schon dachte, okay, alles klar.
Vernünftig.
Das sei mir eine Lehre zu sehen.
Ja. Abschreckendes Bild, nein, danke. Und sag mal, wie war es bei dir mit Sucht? Also jetzt mal abgesehen vom Rauchen, aber wie war es bei dir so mit Kollegen, die vielleicht ihre Süchte nicht so im Griff hatten?
Oh ja, da kenne ich auch welche. Also medikamentenabhängig hatten wir im Stationsteam durchaus dabei. Dann doch mal eine alkoholabhängige Kollegin. Also auch mal ein Arzt, der medikamentenabhängig war. Also kommt schon auch vor, dass unsere Berufe durchaus, also die Gesundheitsfachberufe durchaus ein bisschen gefährdeter sind, ja. Suchterkrankungen auszubilden.
Warum ist das so?
Naja, die psychische Belastung vorrangig. Also nicht mal zwingend die körperliche, weil sonst müssten ja auch Bauarbeiter und Leute, die im Stahlwerk oder schwere körperliche Berufe machen, Süchte ausbilden und wir haben leichteren Zugang zu Medikamente, weil da ist ja mal irgendwie überall ein Schrank, wo man ran könnte. Ärzte können sich auch selber Rezepte ausschreiben, so ist ja nicht. Oder MedizinerInnen. Und ist ja diese seelisch-psychische Belastung von Schicksalsschlägen und die nicht zu verarbeiten. Ja. Ich würde auch echt cool finden, wenn auf sämtlichen Stationen, egal welcher Fachbereich, Fallbesprechungen gemacht werden, um halt diese Schicksale oder besonders schwere Patienten anders zu verarbeiten im Team oder die Teamkonflikte anders zu verarbeiten. Und es ist ja leider häufig nur in der Psychiatrie so, dass man da Supervisionen kriegt.
Ja, aber man muss ja sagen auch, also ja auch viel zu wenig. Ja, also das ist ausbaufähig. Ich muss ganz ehrlich von mir selbst sagen, wir hatten ja die Corona-Zeit und ich habe bei mir schon da so eine ganz, ganz kurze Zeit gehabt, wo ich dann auch häufiger mal nach Hause gekommen bin und man hat dann natürlich ja auch sehr geballt sehr schwere Schicksale erlebt so in dieser Zeit und dass es dann schon so eine kurze Phase gab, wo ich dachte, oh, heute Abend noch mal ein Glas Wein, so, ne, dass man irgendwie besser schlafen kann, dass man besser zur Ruhe kommt. Und dann kam aber irgendwann so dieser Tag X, an dem ich dachte, ah, keine gute Idee, musst du bleiben lassen. Und dann bin ich halt nach dem Dienst eher mal noch mal eine Runde durch den Wald gelaufen oder habe Sport gemacht, um eben dann nicht zum Weinglas zu greifen.
Genau, aber wir wollen jetzt natürlich dazu auch ein bisschen Theorie. Wir haben jetzt, glaube ich, ausreichend erörtert, warum eine Sucht oder Sucht ein sehr wichtiges Thema in der Pflegefachausbildung ist und halt auch ein prüfungsrelevantes Thema ist. Theoriewissen ein bisschen genauer machen und erzählen erstmal nochmal den Unterschied zwischen legal und illegalen Drogen und nicht substanzgebundenen Suchterkrankungen. Wir fangen mal mit den nicht substanzgebundenen an. Das ist einfach. Man kann halt eine Essenssucht haben, kennst du auch aus der Psychiatrie. Ja. Wir können eine Spielsucht haben, wir können auch eine Arbeitssucht haben. Da kommt ja der Begriff dann Burnout her. Ja. Eine Internetsucht, eine Kaufsucht, wir können auch eine Sportsucht haben. Auch das gibt's. Fallen dir noch ein paar ein, die nicht substanzgebunden sind, die du so erlebt hast?
Sexsucht?
Oh ja, Pornosucht.
Ja, manchmal so ein bisschen belächelt, ja, aber auch das ist ganz, ganz schwierig.
Dann die substanzgebundenen legalen Drogen hatten wir jetzt nun schon. Alkohol kennen wir ja nun auch schon. Nikotin hatten wir auch gerade. Koffein, Kaffee, oh ja.
Medikamente.
Medikamente. Von Schmerzmitteln, Beruhigungsmitteln bis Schlafmitteln. Genau. Und dann haben wir die ganzen illegalen.
Genau. Das ist ja das, was man häufig auch so aus der Party-Szene kennt oder vielleicht auch teilweise so manches so aus der Sportlerszene, also Crystal Meth zum Beispiel, was ja auch in vielen Filmen häufig thematisiert wird, Heroin, ja, die Kinder vom Bahnhof Zoo, LSD, Kokain, Crack, Speed, ne, die ganze Palette.
Ja, jede Menge Opioide, Opium und somit dann manche davon auch in Medikamenten, wie Morphium zum Beispiel, das fällt dann ins Betäubungsmittelgesetz, aber wir machen mal einen kurzen Umriss um die ganzen illegalen Substanzen oder Drogensucht an sich. Wir haben ja Stimulantien, die unser Nervensystem erhöhen und eine erhöhte Nervensystem stimulieren. Und da kann auch leichter eine Sucht entstehen. Wir können dann auch Herzprobleme bis hin zu psychischen Störungen bekommen. Und zwar ist der ganz klassisch für Kokain.
Genau.
Dann haben wir die Depressiva, die das eher verlangsamen und unsere Gehirnaktivität verlangsamen. Auch ein Beginn zur Sucht, weil beruhigt und somit aber auch unser Urteilsvermögen beeinträchtigt. Man kann dann damit möglichst keine Gegenstände fahren, also damit auch nicht Auto fahren. Und bei Überdosis können sie auch schwere Organschäden machen. Das wäre zum Beispiel Alkohol.
Mhm.
Dann haben wir die Halluzinogene, die verändern unsere Wahrnehmung, machen eine andere Stimmung, man kann Lichter stimmen und andere Dinge sehen, gibt dann psychische Probleme, die dazu führen können und die machen auch ziemlich schnell süchtig. Schon beim ersten Probieren können sie süchtig machen und zwar ist es zum Beispiel LSD.
Mhm.
Dann haben wir noch Cannabis.
Cannabis, das haben wir ja bisher, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, ne? Die Cannabinoide, die wir durchaus auch in unserem Körper haben, aber wenn wir sie natürlich zusätzlich zuführen, dann kann die Hirnentwicklung beeinträchtigt werden, das Gedächtnis und die Motivation wird beeinflusst und das nicht positiv, sondern eher vermindernd. Und da ist jetzt hier auch ganz besonders zu sagen, dass das vor allem im Teenageralter und nicht nur im Teenageralter, sondern bis zum Alter von 25 Jahren auch ganz schwer zum Tragen kommen kann.
25 Jahre deshalb, weil erst mit 25 Jahren unser Gehirn komplett fertig entwickelt ist. Dann haben wir noch weitere Inhalte, die wir vorher auch noch nicht genannt haben. Es gibt ja noch jede Menge Substanzen, die nicht so direkt unter die illegalen Drogen zählen, wie Lachgas oder zum Beispiel Klebstoff schnüffeln und so, die dann eher Vergiftungserscheinungen machen und auch ein hohes Risiko haben, das Gehirn, Leber und andere Organe zu schädigen.
Genau. Was noch ganz wichtig ist, nicht nur die Art der Droge, wie ich sie jetzt konsumiere, sondern auch natürlich die Menge und die Art, wie ich es substituiere, hat auch nochmal einen ausschlaggebenden Faktor darauf, ob ich süchtig werde oder nicht süchtig werde, wie schnell ich süchtig werde und wie stark dann auch die Folgen später ausgeprägt sind.
Genau, und warum erzählen wir das? Weil man das auch können muss in der Pflege, die Unterschiede der Wirkweise der verschiedenen Substanzen, auch um gute Therapie- und Pflegeentscheidungen zu treffen und aber auch für alle anderen, die nicht im Gesundheitssektor sind und uns zuhören, bitte geht mal auf die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, guckt euch die Infos an, da gibt es auch eine Sucht-Drogen-Hotline, ruft an, lasst euch Hilfe geben oder holt euch Hilfe und geht bewusst mit eurem Körper um. An der Stelle vielleicht auch mal wichtig zu sagen.
Ja, seid gut zu euch. Ja, und warum jetzt das Thema Sucht? Paukenschlag. Es gibt ja eine große Veränderung in unseren Gesetzen, im Betäubungsmittelgesetz und es gibt ja dazu sogar ein neues Gesetz. Wie heißt das?
Oh Gott, keine Ahnung.
Abgekürzt heißt es KNG.
Aha, okay, ja, das Gesetz zum Cannabis.
Genau, genau. Wir haben ja seit 1.4. ein in Kraft getretenes Gesetz zum Cannabiskonsum. Das heißt, der Konsum von Cannabis in der Bevölkerung ist ja an sich nicht mehr verboten. Natürlich mit einigen Regelungen, die man dafür ja auch wissen muss und die man berücksichtigen muss. Denn was ganz klar sein muss, es ist immer noch nicht okay, wenn ich jetzt im Laufe des Tages mit meinem Joint durch die Straßen laufe und allen mal ganz nett winke. Es gibt wirklich viele Dinge, die man dabei beachten muss. Und dafür wollten wir heute an dieser Stelle, glaube ich, auch ein bisschen sensibilisieren.
Genau. A, weil neu ist seit diesem Jahr, seit 2024. Und B, weil wir das Gesetz auch spannend fanden. Und C, weil auch durchaus wir dazu auch einen Fall besprechen. Und wir würden jetzt erstmal noch ein bisschen zu diesem neuen Gesetz sagen, bevor wir in den Fall gehen, oder?
Genau, genau.
Cannabis an sich ist trotzdem ja auch von der Liste der verbotenen Substanzen Substanzen erstmal als Betäubungsmittel gestrichen worden. Wir dürfen quasi bis zu 25 Gramm Cannabis in der Öffentlichkeit bei uns haben. Früher war der so bei 2-3 Gramm bisher schon für ein Wochenende in Knast gekommen. Gerade in Bayern ist es relativ streng, wenn du das dabei hattest. So.
Ja, vielleicht nicht gleich in Knast gekommen, aber auf jeden Fall konnte man sich mal mit gesetzlichen Konsequenzen auseinandersetzen.
Und ist vom Gericht gelandet, genau.
Genau.
Bis hin zu Geldstrafen und Ähnlichem.
Genau.
Und man kann 50 Gramm getrocknete Cannabis auch zu Hause haben. Man darf 3 Cannabispflanzen nicht mehr haben, wenn man zu Hause selber anbauen möchte.
Und du darfst es nicht verkaufen.
Genau.
Ist dann nur bist für den du wieder Eigenbedarf. Ein
Dealer. Genau. Ist nur für den Eigenbedarf. Geht verschenken.
Naja, wenn du überall noch eine Schleife ranmachst, ist es vielleicht noch ganz nett. Aber ich glaube, wenn man es dann ganz genau nimmt, darf das auch nicht mehr sein. Ganz, ganz wichtig ist, wenn ich Cannabis beziehen möchte, muss ich mich dafür in eine Art Verein eintragen. Und diese Vereine, nenne ich es jetzt mal so, dürfen dann auch nur maximal 500 Mitglieder haben, wo sich das Mitglied auch wirklich registrieren muss.
Und was vielleicht auch noch wichtig ist, für richtig unterwegs, ich bin jetzt auf dem Fahrrad oder im Auto oder keine Ahnung, darf ich nur 5 Gramm bei haben. Ja, zu Hause maximal 10 Gramm. So, und grundsätzlich in meinem Gesamtbesitz dürfen dann halt nur maximal 25 Gramm sein.
Genau. Und wichtig ist auch, es gibt ein offizielles Verbot von Cannabis auf der Straße in der Zeit von 7 bis 20 Uhr. Meine ich gelesen zu haben. Und du sollst natürlich dich auch nicht vor den Kindergarten stellen oder auf den Spielplatz. Ja, du sollst es wirklich für dich in deinem geschützten Rahmen machen, weil wir sprechen ja hier auch irgendwo noch vom Jugendschutzgesetz. Ja. Genau. Ich glaube, wir haben alles. Ich finde es ja ziemlich spannend. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde 25 Gramm für eine Person viel. Wenn ich mir überlege, ich bin dann der oder die, die dann noch zu Hause 3 Pflanzen anbaut und dann dürfen es irgendwie 50 Gramm Cannabis sein, die ich da zu Hause habe. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, das ist wirklich eigentlich eine große Menge.
Du, ich habe keine Ahnung davon, ob das groß oder wenig ist, muss ich ganz ehrlich sagen. War mal in Amsterdam im Urlaub und habe davon ein bisschen was gerochen.
Ach so.
Also ich weiß auch, wie es in den Niederlanden ist und wie man in anderen Gesellschaften oder in anderen Gesellschaften in anderen Ländern damit umgeht. Und natürlich weiß ich auch darum, dass wenn man eine Sucht hat und dann auch immer noch rechtliche Folgen hat, dass es durchaus ja eher schlimmer macht, die Sucht. Ja. Wenn du dann noch Geldstrafen hast, vor Gericht musst, einen Anwalt brauchst, dass es der Sucht ja nicht zuträglich ist und diese Kriminalisierung ja auch echt schwierig ist und sowieso auch schwierig nachzuvollziehen ist, weil ja auch so viel im Schwarzmarkt dann noch geregelt wird und auch ungünstiges Dreck wird, dann finde ich es eher besser, dass man gute Qualität hat. So. Und ja, ich weiß nicht, wenn man viel raucht, dann braucht man ja vielleicht morgens und abends und
dazwischen.
Und dazwischen.
Genau. Also ich denke ja, habe gelesen, das ist ja auch der Sinn dieses Gesetzes gewesen, eben auch zum einen diese vielen Fälle von Menschen, die da jetzt irgendwie erwischt wurden mit Cannabis auf der Straße, dass man da einfach mal so eine Entkriminalisierung stattfinden lässt. Zum anderen möchte man natürlich Jugendliche und Kinder auch weiter immer noch schützen, indem man sagt, okay, wir legalisieren jetzt für alle ab 18 irgendwo, für alle anderen darunter ist es ja immer noch verboten. Wir werden sehen, was das in Zukunft so bringt.
Vielleicht noch so am Rande, seit März 2017 ist es aber auch schon in medizinischen Zwecken so gewesen, dass man das verschrieben hat. Da gab es das sogar auch als Mundspray, also dass man das so in den Mund gesprüht hat und ähnliches. Also auch, dass es für medizinische Zwecke Cannabisextrakte auch verschrieben wurden, war ja schon eine ganze Weile so.
Ich glaube, aber auch Rauchen...
Ging auch, genau. Hier kommt unser Werbepartner Novahil.
Die Novahil Lern-App für Pflege-Azubis von Pflegekräften entwickelt. Erweitert euer Fachwissen bequem und kontinuierlich. Hochwertige Lerninhalte, medizinische und pflegerische Updates, praxisnahe Fallstudien, individuelle Anpassungen, interaktive Methoden und Fortschrittsverfolgung. Egal ob am Ausbildungsbeginn, für die Examensvorbereitung oder als Nachschlagewerk für examinierte Pflegefachkräfte oder Pflegeassistentinnen. Novahil unterstützt euch optimal mit passgenauem Wissen für die bestmögliche Vorbereitung auf Klausuren, Praxiseinsätze und eine bestmögliche Patientinnenversorgung.
Werbung Ende. Dann haben wir unser schönes Fallbeispiel dazu und 3 schöne Fotos.
Ja. Und die sind diesmal, finde ich, wirklich sehr, sehr schön. Soll ich mal erzählen, was ich
sehe? Ja.
Zum einen haben wir da Ursula, die ist anscheinend 58 Jahre alt. Auf jeden Fall steht's hier so. Und die sieht sehr sympathisch aus. Es sieht so ein bisschen so aus, als ob die so eine Art Selfie macht. Mit einer hübschen Brille, hübsches Lächeln, guckt sehr offen und sympathisch in die Kamera. Daneben zu sehen ist Herr Müller. Herr Müller trägt eine Brille, auch schon so ein bisschen älteres Semester. Und er hat eine Zigarette, die er sich gerade so ganz genüsslich an den Mund fühlt. Und daneben ist zu sehen Josef. Josef trägt meiner Meinung nach die Arbeitskleidung einer Pflegekraft. Also ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass er auch noch sehr jung aussieht, dass er ein Pflegeauszubildender ist. Der guckt so ein bisschen ernst rein, sieht auch so ein bisschen blass aus, hat, glaube ich, auch so ein bisschen Augenringe. Wenn die drei jetzt was mit unserem Fallbeispiel zu tun haben, davon gehe ich mal aus, bin ich gespannt, in welchen Kontext wir die gleich bringen.
Genau, die haben alle drei was miteinander zu tun und sind alle im gleichen Fallbeispiel. Na dann wollen wir da doch mal reinhören, oder?
Oh ja. Soll ich vorlesen?
Bitte.
Ja, bin hier Lektorin. Ja, ist mein neuer Status hier bei Tatortpflege. Okay, also die Situation. Josef, ein 17-jähriger Schüler mit großen Ambitionen, hat vor kurzem seine Ausbildung als Pflegefachkraft begonnen und sieht in dieser Karriere eine Möglichkeit, anderen Menschen zu helfen. Doch an diesem Morgen ist etwas anders. Er kommt bekifft zur Arbeit. Im Pflegeheim, seine Gedanken sind vernebelt von den Auswirkungen des Cannabis, das er vor dem Dienst konsumiert hat. Als er den Flur entlang geht, kann er das untrügliche Gefühl nicht ignorieren, dass etwas nicht stimmt. Die übliche Leichtigkeit und Freude, die er normalerweise verspürt, während er anderen hilft, ist heute nicht da. Ursula, die Stationsleitung, hat ein geschultes Auge für die Stimmung auf der Station und bemerkt sofort, dass mit Josef etwas nicht stimmt. Als sie näher kommen, um ihn zu begrüßen, nimmt sie den Geruch von Cannabis wahr, der von ihm ausgeht. Sie ist besorgt über seine Unprofessionalität und beschließt, das Gespräch zu suchen. Mitfühlend, aber bestimmt, spricht sie Josef auf sein Verhalten an und erklärt ihm die potenziellen Risiken und Konsequenzen, die sein Handeln für ihn und die Patienten haben könnte. Ursula fühlt sich verantwortlich dafür, die Situation zu klären und beschließt, die Angelegenheit an den Pflegedienstleiter Herr Müller weiterzuleiten. Sie hofft auf seine Unterstützung und darauf, dass er die Ernsthaftigkeit der Situation erkennt. Doch als sie ihn anspricht, um ihn von Josefs Verhalten zu berichten, ist sie sich bewusst, dass Herr Müller selbst ein Verhalten an den Tag legt, das nicht den Standards entspricht. Inoffiziell raucht er in seinem Büro im Pflegeheim, obwohl er weiß, dass dies gegen die Richtlinien des Unternehmens verstößt und bereits zu Beschwerden von Bewohnern und Angehörigen geführt hat. Trotzdem entscheidet sich Herr Müller dafür, Josef wegen seines Verhaltens zu rügen. Josef fühlt sich von dieser Ungerechtigkeit verletzt und unverstanden. Er hatte gehofft, auf Verständnis und Unterstützung zu stoßen, besonders von seinen eigenen Vorgesetzten. Doch stattdessen fühlt er sich alleingelassen und ungerecht behandelt. Der Konflikt am Arbeitsplatz eskaliert und die Stimmung auf der Station ist angespannt.
Ja.
Ja, schwierig.
Krass, ist dir sowas schon mal irgendwie passiert?
Ich überlege gerade, ich glaube nicht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, wenn ich den Fall jetzt so für mich reflektiere, wir reden ja immer von der Vorbildfunktion, auch von Pflegekräften.
Mhm.
Und ein Vorgesetzter und gerade ein Pflegedienstleiter hat ja eine Vorbildfunktion per se, ne, für Auszubildende, für Mitarbeitende, für Angehörige und natürlich auch irgendwo ein Teil für Patienten oder Bewohner, wo er da auch Kontakte hat. Und ist natürlich schwierig, wenn der Pflegedienstleiter, der selber im Büro raucht, also der nicht nur raucht, sondern der im Büro raucht, wir gehen da gleich nochmal auf so ein paar Sachen ein, der sich natürlich vor den Auszubildenden hinstellt und da den Finger hebt. Also schon schwierig. Wie ernst nehmen kann man den?
Also damals war der auch echt noch so, als ich die Ausbildung gemacht habe, dass auf den Stationen noch geraucht wurde, in den Stationszimmern und so.
Ja, oder dann war es ja nicht mehr erlaubt auf der Station, dann ist man halt einfach ins Treppenhaus gegangen.
Genau.
Oder in den Fäkalienraum gegangen, dann hat man da irgendwie zwischen Toilettenspüle und keine Ahnung, da irgendwie hat man gesessen, also auch eigentlich überhaupt nicht schön. Ja, und man war als Auszubildender mit den Pflegekräften da vor Ort und die haben einen dann gesagt, ja, eigentlich dürfen wir das ja nicht.
Ja.
Also erwischen darf uns keiner.
Ansonsten ist es ja auch schon so, dass durchaus auch Auszubildende sicherlich auch Cannabis mal konsumieren könnten. Da sind mitunter auch die ein oder anderen in meiner berufspädagogischen Laufbahn dabei gewesen, die sicherlich auch irgendwie das ausprobiert haben oder gemacht haben. Zumal man ja hier auch wieder sagt, wenn es jetzt erlaubt ist, der ist ja 17, der ist noch nicht 18. Und zum anderen kann es ja auch eine gute Wirkung haben, zum Beispiel bei ADHS.
Ja, so. Aber dann ist es ja so, er soll sich ja nicht selber therapieren mit seiner ADHS. Er soll ja, also dann gibt es ja einen Arzt, der ihm was verschreibt gegen seine Symptomatiken.
Ah, da sind schon mehrere Sachen drin und da werden wir jetzt auch echt viel beim Rechtlichen vielleicht erzählen müssen.
Ja.
Das jetzt hier arbeitsrechtlich und so weiter Konsequenzen hat, aber deswegen gehen wir einfach schon mal so ein bisschen in die Analyse, würde ich sagen, und machen den rechtlichen Part dann einfach ein bisschen größer.
Super.
Kompetenzbereich 1, Pflegeprobleme. Wir würden die jetzt natürlich nicht auf den Patienten oder irgendwas beziehen, sondern eher so auf alle, was wir so rund auf die Informationssammlung hier haben zu der Sucht oder zu dem, was wir gerade gehört haben. Und zwar kann dann grundsätzlich auch eine Sucht mögliche Pflegediagnosen machen, wie Einsamkeit, Angst, ein Wissensdefizit über das konsumierte Mittel, was denn das eigentlich macht im Körper. Viele wissen das ja gar nicht. Und auch eine Hilflosigkeit gegenüber der eigenen Sucht und auch eine Überforderung, Schlafprobleme, Stress und so weiter. Ich würde jetzt aber nicht rauslesen, dass Josef schon eine Sucht hat.
Nee, ich glaube, der ist vielleicht so ein bisschen in einer Probierphase. Ja. Zum Thema Wissensdefizit würde ich hier ganz gerne mal aufgreifen. Es ist ja so ein bisschen im Volksmund, wird ja immer gesagt, Cannabis macht nichts. Ja, also Cannabis ist gar kein Problem, Cannabis macht nichts. Das stimmt ja so nicht ganz, denn wenn man sich zum Beispiel Studien anguckt, dann ist Cannabis relativ häufig auch eine Einstiegsdroge. Ja, also quasi der Start von vielen anderen Konsumgeschichten, die man sich aneignen kann. Und es gibt zum Beispiel auch in den Niederlanden viele Statistiken über die Ausprägung von Psychosen.
Mhm.
Und man muss ganz ehrlich sagen, Cannabis ist schon eine Substanz, die dafür sorgt, dass Psychoserisiko schon auch exorbitant steigt.
Genau. Was aber auch oft gesagt wird als Pro-Argument, dass es nicht so dolle Schäden macht wie Alkohol. Alkohol macht mehr Organschäden.
Definitiv, das stimmt. Das darf man auch überhaupt nicht verharmlosen. Wir haben unendlich viele Probleme mit Alkohol.
Sehr, sehr viele und das kann man auch legal kaufen ohne Ende.
Ja,
überall.
Ja. Und da wird eben sogar noch suggeriert, dass es witzig ist, weil egal, ob du auf eine Babyparty gehst oder auf einen Brunch, man trinkt ja, oder?
Ja.
Ja. Deutschland trinkt. Wir sind ja auch berühmt für unser Bier.
Also selbst im Urlaub, da bin ich zum Frühstück, wurde man dann begrüßt und ist dann halt vom Kellner auch noch Sekt gebracht bekommen. Da dachte ich, alles klar, fängt jetzt schon jeden Morgen so an, oder wie?
Prosecco und Orangensaft.
Genau. Naja, Kompetenzbereich 2, da hätten wir auch echt viel. Also man macht ja bei Suchterkrankungen auch immer, empfiehlt man immer Gespräche zu führen, Gesprächsgruppen zu machen. Es gibt ja die anonymen Alkoholiker, also als Selbsthilfegruppen und auch, dass man zu Sprechstunden geht oder per Telefon sich hilft, wie vorhin schon gesagt. Es gibt ja auch eine Drogensucht-Hotline, wo man anrufen kann. Und wir als Pflegefachkräfte müssen ja auch sämtliche Kommunikationstechniken können, wie paraphrasieren, offene Fragen stellen, um gut mit suchterkrankten Menschen umzugehen und auch hier eine Achtsamkeit gegenüber der Sucht zu vermitteln und auch Alternativen aufzuzeigen. Wie hast du denn immer mit Suchterkrankten kommuniziert?
Direkt. Also ich habe schon, also irgendwann im Suchterkranken kannst du ja irgendwann nicht mehr viel erklären, weil die wissen ja schon relativ viel. Deswegen war ich da eigentlich immer direkt und habe schon auch oft gesagt, sie wissen, was dann passiert. Sie wissen, was jetzt auf sie zukommt, gerade wenn es auch um Entzüge ging, ne, auch immer klar kommuniziert, was unter Umständen passieren kann.
Ja. Grenzen gesetzt und Regeln aufgestellt.
Grenzen gesetzt, Regeln aufgestellt. Das soll ja immer nicht so diesen Charakter haben von wir erziehen die Patienten. Also man möchte ihnen ja eigentlich eher ja einfach vielleicht auch so einen Sicherheitsbereich bieten in dem Moment, wo sie ja selber auch sehr schwach sind.
Mhm. Kompetenzbereich 3, die Berufsgruppen sind ja echt viele in der Psychiatrie, oder?
Ja, waren schon viel.
Und?
Ja, es ist schon sehr interdisziplinär. Also da gibt es natürlich zum einen die Psychiater, also den ärztlichen Part, aber auch Psychologen, die natürlich auch viel dazu da sind, zum einen auch Dinge einzuschätzen, aber natürlich auch viele Gespräche anzubieten. Die Sozialarbeiter, die natürlich auch häufig unterstützen mit, wie kann es nach Hause gehen, wie kann zu Hause auch eine bestimmte Sicherheit generiert werden. Es gibt die Kunsttherapie, die Sporttherapie, die Ergotherapie und es gibt einen, ich weiß, man kann jetzt nicht sagen Berufszweig, aber es gibt einen, finde ich, auch sehr, sehr wichtigen Zweig in der, im psychiatrischen Setting, und zwar sind das Genesungsbegleiter oder auch Peers genannt. Das sind ja Menschen, die selber ja auch betroffen sind, unter anderem von Sucht, und die natürlich nochmal für viele Patienten oder Betroffene einen anderen Stellenwert einnehmen, weil sie ja nicht nur der sind, der jetzt sagt, ja, wir kennen das ja alles und wir wissen das und wir haben da eine Expertise, sondern sie waren selber betroffen und wissen einfach auch, wie sich das anfühlt.
Dann haben wir im Kompetenzbereich 3 die Behandlungswege. Hier wäre ja vorrangig wirklich die Medikamentenüberwachung, je nach Sucht oder ob substituiert wird.
Ja.
Und wie behandelt man denn? Also wie ist denn die Therapie dann bei Sucht?
Das ist so ein bisschen unterschiedlich, von welcher Sucht wir da sprechen. Wenn es zum Beispiel um die Alkoholsucht geht, die ja auch massive Entzugssymptomatik machen kann, was ja wirklich bis hin zur Lebensbedrohlichkeit ausufern kann, dann wird ja ein Screening gemacht nach der Alkoholentzugsskala, und je nachdem, also da werden unterschiedliche Parameter gemessen und eingeschätzt, und je nachdem danach werden ja auch dann Medikamente verabreicht, um die Suchtsymptomatik zu unterdrücken.
Und es gibt ja entweder Entgiftung oder Entwöhnung. Was ist da der Unterschied?
Genau, also es gibt zum einen die Entgiftung, das heißt, man möchte den Stoff oder die Stoffe erstmal aus dem Körper rausbekommen. Bei Alkohol wäre das zum Beispiel, dass man sagt, die haben 0,0 Promille. Und die Entzugssymptomatik ist auch überstanden. Das ist so, in der Regel sind das so die ersten 1 bis 7 Tage. Und dann macht man eine Entwöhnung. Das heißt, was ja dann einsetzt, ist ja so dieses Gefühl von Suchtdruck. Also quasi dieser Moment, wo ich sage, ich möchte jetzt eigentlich wieder konsumieren. Ich habe jetzt das Bedürfnis, und dieses Bedürfnis ist unglaublich stark. Und dass man jetzt quasi durch psychologische Gespräche, Therapieangebote quasi den Patienten Möglichkeiten gibt, eben nicht wieder das zu tun, was man vorher immer gemacht hat. Also ich entwickle quasi für und mit dem Patienten zusammen neue Strategien.
Genau. Und dann haben wir ja die ambulante Nachsorge, die ist ja super, super wichtig, weil wenn die aus der Klinik rauskommen, ist das noch lange nicht vorbei.
Nein.
Dann fängt die harte Arbeit, glaube ich, immer erst an.
Dann geht es eigentlich erst los.
Und es ist leider auch sehr typisch, dass wir ein Rückfallrisiko haben, ein ziemlich hohes bei den Suchterkrankungen. Aber auch hier kann es früher oder später natürlich auch gelingen, trotzdem dauerhaft nicht wieder zurückzufallen.
Genau, das ist auch ganz wichtig für das betroffene Personal, was auch viel mit diesen Patienten arbeitet, dass man natürlich wissen muss, es gibt eine Rückfallquote, aber man soll die Patienten natürlich trotzdem nicht aufgeben, auch wenn die häufig wiederkommen. Das nennt man ja dann diesen Drehtüreffekt. Aber es gibt schon auch Patientenfälle, die auch nach dem 10., 15. und 20. Versuch das dann auch irgendwann schaffen.
Dann sind wir endlich bei diesem riesengroßen rechtlichen Bereich.
Oh ja.
Und hier haben wir ja im Fallbeispiel arbeitsrechtlich eindeutig was zu klären.
Genau. Also grundsätzlich, wenn wir jetzt uns hier auf dieses Fallbeispiel definitiv beziehen, ist es so, dass es ja keine offizielle Regelung gibt für alle Menschen, die irgendwo einen Arbeitsplatz haben, dass Alkohol verboten ist. Und auch mit dem neuen Gesetz für die Cannabis gibt es kein offizielles Verbot von Cannabis bis am Arbeitsplatz. Das muss man ganz klar sagen. Und jetzt sagen vielleicht die Ersten so, okay, aber ganz wichtig zu sagen ist, der Arbeitgeber hat natürlich das Recht, das zu verbieten, und das tut er meistens auch durch irgendwelche Klauseln im Arbeitsvertrag oder nochmal durch zusätzliche Abreden und Formen von,
naja, von Hausstandards oder Betriebsvereinbarungen?
Betriebsvereinbarungen, genau. Oder dass es natürlich auch reicht, wenn er ein mündliches Verbot ausspricht. Einfach für die
Als Anordnungsbefugnis, genau.
Genau, denn er hat ja eine Fürsorgepflicht. Er hat die Fürsorgepflicht am Arbeitsplatz für den Arbeitnehmer, dass der gesund seine Arbeit ausführen kann und diese auch gesund und unversehrt wieder verlässt. Und im Bereich der Pflege hat der Arbeitgeber natürlich auch die Fürsorgepflicht für den Patienten.
Genau, und insbesondere Tätigkeiten in sicherheitssensibleren Bereichen. Das sind wir ja durchaus auch. Dann gibt es natürlich noch andere sicherheitssensible Bereiche mit schweren Maschinen und so weiter. Da wird ja grundsätzlich gesagt, die 0-Promille-Grenze sowie keine anderen Substanzen dürfen gegeben werden, wenn man Maschinen führt. Aber dadurch, dass es kein richtiges Gesetz gibt, was das verbietet, ist der Arbeitgeber aber auch in der Fürsorgepflicht gegenüber seinen Arbeitnehmern und muss halt auch Suchtprophylaxe anbieten. bieten oder halt auch die Möglichkeit geben, seine Suchterkrankung zu bekämpfen mit einem betrieblichen Wiedereingliederungsmanagement und genau. Kann eigentlich nicht gleich kündigen.
Genau, das ist dann quasi ja nochmal der Unterschied zwischen, ich komme jetzt irgendwie bekifft oder alkoholisiert mal auf die Arbeit, dann bin ich ja nicht gleich süchtig. Aber wenn wirklich sich rauskristallisiert, dass ich einen Mitarbeiter beschäftige, der ein eindeutiges Suchtproblem hat, dann kann ich den auch nicht einfach kündigen und sagen so tschüss, sondern auch da gibt's Schutz für den Arbeitnehmer und Rechte und Pflichten. Diese Arbeitnehmer müssen sich dann einer Therapie unterziehen, müssen die auch nachweisen und werden dann auch wieder eingegliedert.
Genau. Ansonsten im Falle von Josef könnte es schon sein, dass der berechtigt ist, dass er eine Mahnung gibt. Kann es hier zu einer mündlichen sowie schriftlichen Abmahnung kommen. Das darf er tun.
Genau. Und sollte es natürlich, hoffentlich passiert es nicht, aber sollte es passieren, dass jetzt zum Beispiel ein Schaden entsteht durch Josef, wenn er konsumiert hat und er geht zur Arbeit, dann darf der Arbeitgeber natürlich auch weitere Konsequenzen walten lassen. Er darf ihn anzeigen, gibt dann strafrechtliche Konsequenzen und dann dürfte man ihn auch kündigen.
Hat er irgendwas angestellt, einen Patienten fallen lassen oder genau. Gegenstände aus Versehen fallen lassen, wäre das auch schon so, dass genau. Man hier...
Genau. Und die Deutsche Gesellschaft für Unfallverhütung, die sagt sogar, sollte der Arbeitnehmer selber zu Schaden kommen, weil er konsumiert hat, dann erlischt auch die Versicherungspflicht.
Die Haftpflicht, genau.
Also man ist dann quasi für den Schaden, den man ja eigentlich am Arbeitsplatz hätte, weil es ja dann ein Arbeitsunfall wäre, also dafür erlischt dann quasi der Anspruch und dann sitzt man da und bekommt kein Krankengeld, muss seine Behandlungen selber bezahlen und das kann schon ganz schön teuer werden.
Genau, also man kann es vergleichen, wie wenn man unter Alkohol oder unter Cannabiskonsum Auto fährt, greift die Haftpflichtversicherung meines Autos ja auch nicht.
Nein.
Sondern ich muss alles selber bezahlen, weil ich bin ja nicht nüchtern gefahren, sondern konsumiert gefahren und somit bin ich selber schuld. Und dann sagt die Autoversicherung, nö. Und so sagt es auch die Unfallversicherung, wenn ich einen Arbeitsunfall habe. Die sagt dann auch, nö. Ansonsten hatten wir ja noch diese, dass er sich ungerecht fühlt, weil Herr Müller so und der ja auch raucht. Und da sind wir ja so ein bisschen mit dieser, da hast du ja auch gesagt, mit dieser Gleichbehandlung oder mit dem Vorbildfunktion.
Ja. Ja, ist schon schwierig, obwohl man ja hier nochmal abgrenzen muss. Sicherlich Herr Müller in seiner hohen Position setzt sich ja auch gegen direkte Regelungen des Betriebes. Darüber setzt er sich ja hinaus. Er macht also auch etwas, was sein Arbeitgeber nicht wünscht und wofür er ja auch unterschreibt und worüber er sicherlich auch informiert ist. Nun muss man aber nochmal dazu sagen, Herr Müller an sich ist ja jetzt nicht berauscht. Ja, der schlimmste Fall, der dann natürlich eintreten kann, ist, Herr Müller sorgt dafür, dass die Feuerwehr kommen muss. Ist dann auch sehr schwierig. Aber Herr Müller an sich ist ja nicht berauscht und arbeitet auch nicht direkt am Patienten.
Trotzdem kann ich verstehen, dass sich Josef dann ungerecht fühlt.
Absolut. Also mit 17 würde ich genauso denken wie Josef. Schlechtes Vorbild. Was will der mir eigentlich sagen?
Aber trotzdem hätte Herr Müller recht.
Wenn er rechtlich ihn abmahnt. Gesehen, definitiv. Rechtlich,
ist dann schwierig natürlich, aber wenn jetzt Josef sagt, er leitet noch weiter höher, weiter, dass er jetzt zum Beispiel zum Konzernchef geht und sagt, wissen Sie hier, Herr Müller raucht in seinem Büro. Ob das so die richtige Konfliktspirale ist, ist die nächste Frage.
Schwierig. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht.
Was würden wir denn Josef raten?
Was würde ich Josef raten? Ich glaube, ich würde mit Ursula, die ja da ja auch wirklich sehr vorbildlich vorausgeht, ich glaube, zu der würde ich den Kontakt suchen, auch das Gespräch, das auch wirklich nochmal thematisch nochmal ganz und gar auseinandernehmen. Was ist sein Fehlverhalten? Und ja, was ist das Fehlverhalten auch von seinem Vorgesetzten? Und ich denke, was wichtig ist, da nochmal eine ganz, ganz starke Aufklärung auch zu seiner Position als Auszubildender, dass er die auch bekommen muss, auch beruflich. Und da er ja noch minderjährig ist, ja auch, sind ja auch die Eltern irgendwo mit im Boot.
Oh ja, und minderjährig heißt ja, eigentlich hätte er das nicht machen dürfen.
Definitiv. Dann. Auch nach dem neuen Betäubungsmittelgesetz nicht.
Genau. Ja, stimmt. Dadurch, dass er minderjährig ist, müsste man eigentlich die Eltern darüber auch informieren. Uiuiui.
Genau. Ansonsten gibt es ja immer noch eine Auszubildendenvertretung, die man sicherlich auch mit ins Boot holen kann, weil die ja auch einfach so, wenn es darum geht, wer ist mein Ansprechpartner, die sind ja altersmäßig auch mehr auf seiner Ebene. Der Praxisanleiter, der auf der Station ist, den kann man mit dazu holen, wenn es da auch ein gutes Verhältnis gibt. Also ich denke, da gibt es
schon. Er kann auch zum Betriebsrat gehen und sich nochmal beraten lassen.
Das ist ja
manchmal geht ja auch, dass man sagt, okay, gibt keine schriftliche, sondern nur mündliche und sobald das nächste Mal vorkommt, gibt es erst die erste schriftliche und grundsätzlich, wie viele Abmahnungen kann ich denn kassieren, bevor ich wegen dem gleichen Grund gekündigt wird?
Zwei.
Zwei Stück, muss aber genau der gleiche Grund sein.
Genau.
Wenn es ein anderer Grund ist, wenn er am nächsten Tag trinkt, wäre es ein anderer Grund.
Ja, aber ich weiß nicht, ob man es nicht dann auch unter verbotenen Konsum gleichziehen könnte. Aber wenn er zum Beispiel abgemahnt wird, weil er immer zu spät ist oder ständig früher geht und das nächste Mal geht es dann um den Konsum, dann sind es zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
Muss also schon irgendwie das Gleiche sein. Aber später kommen und früher gehen ist trotzdem auch das Gleiche. Das wäre ja dann auch alles nicht beachten der Arbeitszeit. Und somit, wenn er da mehrfach zu spät kommt und dann auch immer noch zu früh geht, sind es trotzdem nicht zwei verschiedene Gründe. Vielleicht um es nochmal.
Genau. Aber jetzt reden wir über Arbeitszeit.
Ja, wahr? Wir schweifen ab. Kompetenzbereich 5.
Ja.
Haben wir ja auch ein bisschen was.
Die S3-Leitlinie für Screening, Diagnostik und Behandlung alkoholbezogener Störungen, auch wenn jetzt Alkohol nicht so unbedingt unser Thema ist, aber die gibt es und die darf man dann auch gerne schon mal erwähnen. Die S3-Leitlinie zum Rauchen und der Tabakabhängigkeit, eben auch mit einem beinhalteten Screening, Diagnostik und Behandlung.
Ich fand gerade die mit Tabak, wenn man die durchliest, kann man die schon ein bisschen anwenden, glaube ich, auch auf Cannabis. Wird bestimmt auch irgendwann jetzt bald dann auch mal eine spezielle für Cannabis geben, sicherlich. Ansonsten sind ja immer die Grundsätze einer Suchtbehandlung ähnlich. Dann haben wir natürlich in der Ethik wieder die Autonomie wahren, weil ja auch gerade Suchterkrankte müssen bewusst entscheiden, nicht mehr süchtig sein zu wollen und erkennen, dass sie eine Suchterkrankung haben. Nur dann können sie sich auf die Therapie, also wenn sie nicht erkennen, dass sie ein Problem haben, wird es schwierig. Deswegen ist die Autonomie definitiv, so wichtig.
Definitiv.
Und sonst haben wir von der Pflegetheorie oder von den Theorien, hätte ich hier, würde ich denken, das systemische Gleichgewicht von Luise Friedmann, weil das ganze Sozialsystem oder das System um einen Süchtigen leidet mit und komplette Familie und Angehörige und Zugehörige, Freunde und so weiter leiden ja immer bei einem Suchtkranken mit und somit ist ja auch gerade dieses systemische Gleichgewicht eben nicht mehr vorhanden.
Da sind wir auch schnell beim Thema Co-Abhängigkeit.
Ja, genau.
Also wer ist mit abhängig mit dem Abhängigen an sich? Und das gehört aber, finde ich, auch ganz, ganz viel in diesem Bereich der Aufklärung. Ja, der Patient oder in dem Fall auch Josef als der ja jetzt noch nicht abhängig ist, aber der jetzt sich da gerade ausprobiert, ist es, glaube ich, schon wichtig, so zu sensibilisieren, dass man den Umfang von was könnte im schlimmsten Fall passieren, auch einfach mal aufzeigen darf.
Die Zusammenfassung.
Sehr schön. Dann würde ich zusammenfassen. Kompetenzbereich 1 brauchen eine große Informationssammlung und haben ganz schön viele suchtproblematische Pflegediagnosen, die vorwiegend in die ganzen Emotionen gehen, wie Einsamkeit, Angst, Überforderung, Hilflosigkeit, Stress und in die ganzen Entzugssymptomatiken, die ich dann feststelle, dass der Stress, die Schlafproblematiken, Tremor oder dann vielleicht auch ein Wissensdefizit nicht helfen, die Sucht zu bekämpfen. Dann haben wir im kommunikativen Bereich natürlich sämtliche Kommunikationstechniken, sowie direkt ehrliche Kommunikation und auch Grenzen setzen und Regeln aufstellen, Achtsamkeit und auch alternative Verhaltensweisen aufzeigen. Statt eine Zigarette zu rauchen, könnte man auch an der Stelle Sport treiben oder einen Spaziergang machen. Und natürlich jede Menge Selbsthilfegruppen, Gesprächsgruppen, Sprechstunden und so weiter. Und im Kompetenzbereich 3 haben wir sämtliche Berufsgruppen, Psychiater, Psychologen, Sozialarbeiter und sämtliche Therapieberufe wie Kunst, Sport und Ergotherapie und ähnliches. Und für die Behandlungswege natürlich die Medikamentenüberwachung und die Suchttherapie an sich mit der Entgiftung oder Entwöhnung sowie der Aufklärung über die Nachsorge oder das Bewusstsein der Rückfallquote. Und im Kompetenzbereich 4 sind wir echt viel ins Arbeitsrecht gegangen, weil es der Fall ja nun so vorgegeben hat, dass wir hier gesagt haben, wir haben eine Anordnungsbefugnis des Arbeitgebers, eine Fürsorgepflicht aber auch für den Arbeitnehmer. Wir haben Direktionsrecht und eine Weisungsbefugnis und gerade sicherheitsrelevante Tätigkeiten müssen nüchtern bleiben und ein Schutz auch der Patienten. Sind dann in den Kompetenzbereich 5 Pflegewissenschaft mit den Leitlinien gegangen, die einmal zur Diagnostik und Behandlung von Alkoholstörungen sowie zum Rauchen und Tabakabhängigkeit, in der Ethik auf die Autonomie und haben in der Pflegetheorie nochmal das systemische Gleichgewicht betont.
Sehr schön. Ich möchte ganz gerne noch dazu sozusagen, was ganz, ganz wichtig ist, diesen Patienten oder den Betroffenen, den probierenden jungen Menschen auch ganz viel Empathie entgegenzubringen und auch eine bestimmte Akzeptanz und Wertschätzung, also den nicht entgegenzubringen, ey, du stimmst nicht, sondern du mit deiner Problematik, du wirst auch wahrgenommen und du wirst auch ernst genommen. Das kann man vielleicht zum Kompetenzbereich 2 nochmal ergänzen.
Eigenwerbung stinkt, heißt es. Der Podcast ist aber ein Hobby. Hiermit wird kein Geld verdient. Alles ist plus minus null. Deshalb hier die Eigenwerbung. Der Podcast erscheint jede Woche Mittwoch ganz regelmäßig. Außer in mal Sommerpausen oder bei Sonderfolgen. Und deshalb muss man auch die Glocke drücken in der jeweiligen Podcast-App. Der Podcast erscheint bei Spotify, Amazon Music, Apple Podcast-App, Podimo oder RTL Plus. Sucht's euch aus, drückt dort die Glocke, schreibt in der jeweiligen Podcast-App ein Feedback, empfehlt den Podcast weiter, teilt den Podcast, habt Freude beim Podcast hören und beim Lernen mit dem Podcast. Und natürlich sind wir auf Instagram, wo man die Skripte lesen kann, die Fallbeispiele nachlesen kann, die Musterlösungen nachlesen kann und auch die Fotos sehen kann, zum Beispiel die von der künstlichen Intelligenz zu den jeweiligen Fallbeispielen geschaffenen Bilder, Fotos und vieles, vieles mehr. Wir sind auch auf TikTok und auf LinkedIn, so dass man uns überall folgen kann. Also folgt Tatortpflege, der Podcast. Drückt gefällt mir, drückt ein Like, teilt es und somit werden wir bekannter. Auch das ist immer Applaus. Der Applaus für Podcasterinnen ist natürlich, wenn man mehr Follower hat, wenn der Podcast geteilt wird, geliked wird, wenn man schönes Feedback erhält. Ihr könnt auch eine E-Mail schreiben an tatortpflegederpodcast@web.de, alles klein und zusammengeschrieben, um Feedback zu senden, Wünsche zu senden, um mal Gast zu werden, wenn ihr Gast werden wollt, dann meldet euch per E-Mail. Danke fürs Anhören dieser Eigenwerbung und fürs Weiterteilen. Genau, und wenn er im zweiten Lehrjahr ist und dann 18 ist, dann dürfte er ja, aber nicht vor der Arbeit, in der Arbeit und nach.
Genau.
Also wenn er dann frei hat. Freizeit.
Zu Hause dürft ihr machen, was ihr wollt, wenn ihr 18 seid, mit Pro und Contra und Plus und Minus. Mit 17 ist das alles noch ein bisschen anders, aber klar ist, der Arbeitgeber wird, darf und kann eine Punktnüchternheit am Arbeitsplatz fordern und im pflegerischen Bereich, also darüber brauchen wir nicht diskutieren, das ist unabdinglich. Ja? Menschen, die berauscht sind, haben nichts an pflegebedürftigen Menschen zu suchen.
Genau, egal wie alt man dann ist in seiner Ausbildung, ja. Nüchtern sein, um Patienten gut zu versorgen.
Genau, klar, wach und ausgeruht.
Klar, wach und ausgeruht, schön. Na dann, tschüssikowski.
Tschüss.
Tatort Pflege.